Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 61. Wieder mit einer kleinen Sammlung aus Neuigkeiten aus der Spielebranche. Diesmal etwa geht es um den Schulterschluss der Spielehersteller in den USA, die in Sachen Lootboxen auf den Verbraucher zugehen wollen. Und es geht um Apex Legends, das seinen Spielern im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events äußerst dreiste Kaufanreize liefert und Premium-Lootboxen. Außerdem, THQ Nordic kauft munter weiter Studios, Epic Games gründet ein neues Studio in Köln, DayZ wird aufgrund australischer Behörden weltweit geändert und ein versprochenes Minecraft-Grafik-Update wurde abgeblasen. Dazu gibt's wie immer einen Release-Ausblick auf die kommenden Wochen und hui, da wird das Sommerloch aufs Heftigste gefüllt. Lootbox-News. Konsolenhersteller und Publisher planen mehr Transparenz. Positive Entwicklungen, zumindest in den USA. Im Rahmen eines Workshops zum Thema Lootbox und Kundenschutz des US-Branchenverbandes ESA, der Entertainment Software Association, am 7. August gab es Neuigkeiten. Ein ESA-Sprecher erklärte, dass sich die drei Konsolenhersteller Sony, Microsoft und Nintendo darauf geeinigt hätten, bezüglich von Lootboxen bis Ende 2020 ein neues Regelwerk zu etablieren. Das würde, Zitat, neue Spiele und Spiele-Updates betreffen, die Lootboxen enthalten, und es würde verlangen, die relative Seltenheit und die Wahrscheinlichkeit anzugeben, mit denen die virtuellen Zufallsitems in diesen Spielen auf ihren Plattformen erhältlich sind. Zitat Ende. In den USA hat sich die Konsolenbranche also auf ein wenig Transparenz geeinigt und auch viele andere ESA-Mitglieder, darunter Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Ubisoft und Warner, haben sich darauf geeinigt, eine ähnliche Offenlegung bei Lootboxen, / bei anderen Zufallselementen durchzuführen. Wohlgemerkt, das alles gilt nur für den US-Markt. Möglich aber, dass diese Regeln direkt für die restliche Welt übernommen werden. Angesichts des Timings bis Ende 2020 könnte die Lootbox-Inhalts-Chancenangabe etwa ein Standardfeature bei den Digitalstores von PS5 oder der nächsten Xbox werden. Ansonsten hat dieser Kompromiss vor allem eine Aussage. Hey, schaut mal, Selbstregulation ist spitze. Wir kümmern uns, kein Grund für Legislation. In den Statements zum Entschluss betonen dann auch Sony, Microsoft und Nintendo, als hätten sie sich abgesprochen, jeweils, dass ihre Plattformen ja auch diverse Kontroll- und Schutzfunktionen bieten, mit denen Eltern die Ausgaben ihrer Kinder kontrollieren und limitieren können. Schließlich baut der immer stärkere politische Druck auf die Anbieter von Spielen mit Lootbox-Systemen ja vor allem auf dem Argument auf, dass hier Minderjährige mit diesen glücksspielähnlichen Systemen in Kontakt gebracht werden. Ihr erinnert euch etwa an den Antrag im Bayerischen Landesparlament, von dem ich im letzten Magazin berichtete. Da ging es auch um Minderjährige, die hier mit Glücksspielsystemen in Kontakt gebracht werden. Also, die Industrie in den USA geht jetzt einen kleinen Schritt auf den Verbraucher zu und scheint zu hoffen, dass das reicht. Apex Legends mit neuer Lootbox-Taktik in der Kritik. Nachdem EA Respawns Battle-Royale-Shooter Apex Legends seit seinem Release im Februar eher genretypisch vermarktet wurde, halt mit Mikrotransaktionen, Lootboxen und Battle Pass, startete am 13. August das Iron Crown Event, zu Deutsch das Eisenkronen-Sammlung-Event. Komisch übersetzt. Das ist ein zeitlich begrenztes Spezialevent, das neben Patches und Balancing-Änderungen auch einen neuen Solo-Modus sowie neue kosmetische Items mit sich bringt. Doch wer die alle haben will, der wird gezwungen, Geld auszugeben. Und zwar nicht zu knapp. Das Ganze läuft so. Während des Events gibt es neben den genannten Spezialmodi, neben neuen Plaketten für User-Profile und Sachen wie Doppel-XP-Wochenenden und irgendwelcher Challenges vor allem eines. Neue Kosmetik-Items. Konkret sind das Charakter- und Waffenskins sowie diverse Kleinigkeiten wie Profilbilder und Musiktracks. 24 neue Items sind es insgesamt und die stellen im Fall der 8 enthaltenen Charakterskins direkt einen krassen Sprung in Sachen Qualität und Quantität solcher Skins dar. Die sind cool. Die sehen toll aus und nachdem solche Kosmetik-Items seit Release eher peu à peu veröffentlicht wurden und nicht unbedingt in der höchsten Qualität, ist das eine erfreuliche Anzahl cooler neuer Inhalte für Fans des Spiels. Doch um an diese 24 neuen Items zu kommen, muss man eine ganz neue Sorte Lootboxen erwerben und öffnen. Die garantieren dann eines dieser Items neben anderem Zeug. Und besser noch, Duplikate sind ausgeschlossen. Maximal muss man also 24 dieser Lootboxen öffnen, um alle 24 neuen Items zu erhalten, darunter auch die coolen neuen Skins für Charaktere und Waffen. Aber, und das ist ein dickes Aber, man kann während des Iron Crown Events lediglich so viel Eventwährung freispielen, um sich zwei dieser Lootboxen ohne Geldeinsatz zu ergattern. Wer alle Items haben will, der muss zwangsläufig 22 solcher Event-Lootboxen kaufen. Aber, oh ja, da ist noch ein Aber diese Spezial-Lootboxen sind 7-mal teurer als die normalen Lootboxen im Spiel. Sie kosten 700 Apex-Münzen, die Premium-Währung im Spiel, und damit sind sie umgerechnet 7 Euro pro Lootbox teuer. Und selbst wenn man sich gleich das Sparpaket mit 11.500 Münzen für 100 Euro kauft, kommt man immer noch auf 6,10 Euro pro Lootbox. Mal 22 macht also 134,20 Euro im besten Fall. Wenn man all dieses Zeug haben will, muss man binnen des Eventzeitraums etwa doppelt so viel Geld auf den Tisch legen wie für zwei AAA-Titel zum Vollpreis. Aber halt, es gibt noch mehr. Als Belohnung dafür, dass man alle Event-Items freigeschaltet, sprich gekauft hat, darf man sich dann und nur dann das Erbstück-Set des Charakters Bloodhound kaufen. Das ist ein Paket aus Introspruch, aus Bannerpose und einer Nahkampfwaffe. Und ein solches Set gehört zu den exklusivsten Items im Spiel. Bislang gab es nur ein weiteres in Apex Legends. Und wer die 134,20 Euro für seine Lootboxen gezahlt hat, der darf sich dieses exklusive Paket dann zum Schnäppchenpreis von 3.500 Apex-Münzen, umgerechnet also mindestens 30,44 Euro, kaufen. Macht in Summe dann 168,64 Euro Minimum, wohlgemerkt. Freilich sind das nur kosmetische Items, niemand braucht die, um besser zu spielen, aber es sind eben auch begehrenswerte kosmetische Items, die zwar später im Pool der möglichen Items in regulären Lootboxen auftauchen werden, aber wer sie sicher haben will, der möge jetzt zahlen, und zwar eine dreiste Summe. Schön aufgestückelt in kleinere Einzelbeträge, damit es nicht so weh tut. Und das in einem Spiel, das ohnehin bereits mit Battle Pass, mit Lootboxen und dem Direktkauf von Skins und anderen Kosmetik-Items im Microtransaction Store alles mitnimmt, was aktuell an Vermarktungstechniken auf dem Markt etabliert ist. Und das ist schon irgendwie hart. Und das sorgt aktuell durchaus für einen Community-Shitstorm. Für aufgebrachte Kolumnen, Jim Sterling findet es auch nicht gut, aber ich bin mir sicher, dass es sich für EA lohnen wird. Auf YouTube und Twitch werden die neuen Sachen bereits eifrig vorgeführt, die Sogwirkung ist da und die Masche, die dürfte funktionieren. Und hey, diese Art der Monetarisierung, die ist auch noch so transparent, wie es die Branche in den USA flächendeckend erst Ende 2020 sein will. Die Chancen und Wahrscheinlichkeiten sind klar kommuniziert, nach 24 geöffneten Event-Lootkisten ist die vollständige Sammlung gar garantiert. Das geht ja über das hinaus, was die Selbstregulierung der Branche beschlossen hat. Und es ist immer noch bescheiden. Bislang gibt es übrigens keine Stellungnahme der Entwickler oder des Publishers EA. Angesichts der ESA-Erfolgsstory mit der Lootbox-Transparenz im ersten Magazinbeitrag war das Timing dieses Apex Legends-Events dann aber auch absolut perfekt. Keine Woche nach der Heilsbotschaft von freiwilliger Transparenz bei Zufallsitems zeigt uns ein Hersteller, wie er dennoch seine Player-Recurring-Investments sichern kann. Ein schönes Lehrstück, finde ich. THQ Nordic kauft weiter ein, ändert Namen der Muttergesellschaft. Ah, die unendliche Geschichte der THQ Nordic Akquisition geht in die nächste Runde, pünktlich zur Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse. Die waren übrigens gut, der Umsatz stieg um 36%, das operative Ergebnis oder der Bruttogewinn verdreifachte sich beinahe. Pünktlich zu diesen Quartalsergebnissen kündigte der schwedische Konzern THQ Nordic AB an, drei neue Unternehmen gekauft zu haben. Einkauf Nummer 1, das italienische Rennspielentwicklerstudio Milestone sowie alle Marken des Studios. Dafür legte THQ Nordic 44,9 Millionen Euro auf dem Tisch. Das Studio kennt man vor allem durch die Motorradrennsimulationen, etwa MotoGP oder die Ride-Reihe, aber auch diverse Rallye-Spiele. Aktuell seien dort 5 Projekte in Arbeit und schon jetzt ist Milestone ein profitables Unternehmen, für das die neue Mutti in den kommenden Jahren mit 15 bis 18 Millionen Euro Gewinn im Jahr rechnet. Und sollte Milestone deutlich bessere Zahlen liefern, dann locken Millionen an Bonuszahlungen, gestaffelt und in der Höhe von insgesamt über 60 Millionen Euro. Einkauf Nummer 2. Gunfire Games in Austin, Texas. Das Studio wurde 2014 gegründet und bestand damals aus dem Kernteam von Crytek USA, das zu dem Zeitraum in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und seine Entwicklung des Actionspiels Hunt Horrors of the Gilded Age abbrechen musste. Aus dem Spiel wurde dann der Mehrspielertitel Hunt Showdown bei Crytek in Frankfurt. Und Crytek USA wiederum wurde nach der THQ-Pleite vom Kernteam von Vigil Games gegründet, dem Entwicklerteam der Darksiders-Spiele. Und auch noch zwei Umfirmierungen ist das Studio dieser Marke treu geblieben. Ende 2018 veröffentlichte Gunfire Games Darksiders 3. Eine Verkaufssumme nannte THQ Nordic hierbei nicht, allerdings plane man die Investitionen binnen 3 bis 4 Jahren wettgemacht zu haben. Einkauf Nummer 3. Goodbye Kansas Game Invest. Ein schwedisches Finanzunternehmen, dessen Taktik es ist, früh kleinere Anteile an jungen skandinavischen Studios zu erwerben. THQ Nordic bezahlte 3,95 Millionen Euro für das Unternehmen, das weniger ist, als Goodbye Kansas Game Invest bislang in seine Projekte gesteckt hat. Scheint ein Schnäppchen gewesen zu sein. Damit hat THQ Nordic indirekt Anteile an diversen kleinen Studios erworben, etwa Fall Damage, das arbeitet an einem runden Strategie-Versus-Spiel namens Battalj, dann Neon Giant, ein vor einem Jahr von einigen Shooter-Veteranen mit Erfahrung bei den Produktionen von Wolfenstein, Doom, Bulletstorm und Gears of War gegründet. Das arbeitet aktuell an einem Spiel mit einem Cyberpunk-Setting. Und dann ist da noch Frame Bunker aus Kopenhagen. Das arbeitet an einem Top-Down-Cyberpunk-Taktik-Shooter namens Static Sky. Außerdem hatte Goodbye Kansas Game Invest noch das Recht auf ein paar Tantiemen für die Verkäufe von Biomutant, dessen Entwickler sich THQ Nordic aber schon längst geschnappt hat und jetzt ist das ganze Geld dann irgendwo bei der Mutti, wenn sich das Ding verkauft. Tja, THQ Nordic kauft weiter ein, steigert weiter seine Zahlen und fährt weiter seinen geplanten Wachstumskurs. Ein interessantes Detail noch aus dem Quartalsbericht: Das ursprünglich mal in Berlin bei Jäger begonnene Dead Island 2 wechselt schon wieder den Entwickler. Nachdem es Mitte 2015 an Sumo Digital in Sheffield übergeben wurde, das kennt man etwa von Crackdown 3 oder als Portierungsstudio, wurde der Kelch nun an Dambuster Studios weitergereicht. Die haben zuletzt Homefront The Revolution gemacht und sind auch so eine Deep Silver Tochter und damit Teil von THQ Nordic und hießen früher auch mal Crytek, und zwar Crytek UK. Und davor hießen sie Free Radical. Na, mal sehen, ob es im dritten Anlauf klappt mit Dead Island 2. Und eine letzte Info im ganzen THQ Nordic Themenblock. THQ Nordic AB, der schwedische Mutterkonzern von Koch Media, dem österreichischen Publisher THQ Nordic GmbH und Coffee Stain Studios, sowie dem Neueinkauf Goodbye Kansas Game Invest. Der Konzern ändert seinen Namen, um Verwechslungen mit der österreichischen Tochter zu vermeiden. Ab September heißt die bisherige Holdinggesellschaft Embracer Group AB. AB ist übrigens der schwedische Begriff für Aktiengesellschaft. Embracer ist in seiner Rolle mit Firmen wie ZeniMax zu vergleichen, dem Mutterkonzern von Bethesda, und ist am Ende Eigentümer all der Studios und der Publisher und Unternehmungen. Die Holding selbst stellt aber nichts her, sondern verwaltet lediglich all diese Unternehmensbeteiligungen. Deshalb wird die Marke THQ Nordic auch weiterhin bestehen bleiben. Die ist schließlich öffentlichkeitsgewandt, genauso wie es Bethesda ist, das große Label, mit dem Bethesda seine Publishing und auch seine Entwicklungsgeschäfte betreibt, obwohl das Unternehmen ZeniMax gehört. Alles, was sich ändert in Zukunft, wenn mal wieder kleinere Studios in den Konzern reingekauft werden, dann dürfte in den Headlines von Embracer Group die Rede sein und nicht mehr von THQ Nordic AB. Epic Games gründet dritte Zweigstelle in Deutschland. Ganz kurz noch eine kleine Nachricht aus der Welt der Studios und Ausgründungen. Epic Games hat nämlich eine dritte Niederlassung in Deutschland, konkret in Köln, gegründet. Bislang existiert ein Büro in Berlin, das Support für Fortnite und den Epic Games Store bietet. Dann wurde im Juli ein Epic Games Büro in München geöffnet, das als Vermittler für die Unreal Engine in allen Fachbereichen, etwa auch im Film, fungieren soll. Das neue Kölner Studio ist nun das erste in Deutschland, das nicht nur Services bieten soll, sondern auch Wertschöpfung betreibt. Dort soll aber nicht an einem Spiel, sondern an der Unreal Engine selbst, dem wichtigsten Produkt von Epic Games und dem Technikfundament zahlreicher Spiele da draußen, gearbeitet werden. Konkret geht es da um Streaming-Technologie und neue Formen interaktiver Unterhaltung. Klingt etwas schwammig, ist aber vor allem aufgrund des Personals interessant, denn die Leitung des Kölner Epic Games Studios übernehmen Julian Eggebrecht und Achim Moller, die 1987 das Entwicklerstudio Factor 5 gründeten, bekannt für die Turrican-Reihe oder Star Wars Rogue Squadron für Nintendo-Konsolen. Und damit kehren die zwei Branchenveteranen in ihre Heimat zurück, denn auch Factor 5 wurde in Köln gegründet, bevor es 96 in die USA umzog. DayZ erhält in Australien keine Freigabe, wird weltweit geändert. Na, kennt ihr noch DayZ? Den Mehrspieler-Hype, der einst als Arma 3 Mod und später als Standalone-Titel eine Art Survival-Sandbox mit Zombies inszeniert hat? Diese Sorte Spiel war eine Zeit lang, so um 2013, 14, 15, ähnlich beliebt, wie es heute all die Battle-Royale-Spiele sind. Also DayZ gibt es immer noch. Und nach vielen Jahren im Early Access erschien die Standalone-Version Ende 2018 und nun sollte auch eine physische Version in den Handel kommen. Und die scheiterte am 4. Juni beim Freigabeprozess in Australien. Die zuständige Behörde verweigerte dem Mehrspieler-Survival-Shooter die Alterskennzeichnung, was praktisch einem Verkaufsverbot bedeutet. Vergleichbar ist die Situation mit einem Spiel, das bei uns keine USK-Freigabe erhält. Erst am 8. August tauchte diese Freigabe im Katalog der entsprechenden Behörde auf, doch die Begründung ist relativ weit gefasst. Die Freigabe wurde verweigert, weil das Spiel, Zitat, Sex, Drogenmissbrauch, Abhängigkeit, Verbrechen, Grausamkeit, Gewalt oder abstoßende und verachtenswürdige Phänomene in einer Art und Weise darstellt, ausdrückt oder anderweitig behandelt, dass sie gegen die Normen von Moralität, Anstand und Erscheinen verstoßen, die von vernünftigen Erwachsenen akzeptiert werden. Und zwar in einem Ausmaß, dass sie nicht eingestuft werden sollten. Zitat Ende. Das ist mal eine breite Formulierung und des Pudels Kern ist dann Cannabis. Marihuana. Das ist im Spiel wohl als Heil-Item enthalten, anscheinend noch nicht mal als Gameplay-Element, aber wohl in den Game-Files existiert das Item bereits, das in einem kommenden Patch aktiviert werden soll. Jedenfalls ist es Drogenmissbrauch, der dem Spiel die Freigabe in Australien verwehrt. Und das erinnert an den Fall von Fallout 3 aus dem Jahr 2008. Das flog durch die Freigabe in Australien, weil es da ein Heilitem gab namens Morphium. Das reichte, um die Drogenklausel zu erfüllen und sorgte dafür, dass aus Morphium in Fallout 3 weltweit eine Substanz namens MedX wurde. Und genauso wird es auch bei DayZ laufen. Ein Studiosprecher teilte Kotaku Australien gegenüber mit, dass man die australische Version zwar vom nächsten Patch hätte ausschließen können und sich damit etwas Zeit für eine andere Lösung geschaffen hätte, doch man wolle die australische Community nicht vom Rest der Welt ausschließen. Dafür ändere man die globale Version von DayZ, um die Anforderungen der australischen Behörde zu erfüllen. Das ist am Ende freilich nur eine kleine Änderung, die die Spieler eigentlich praktisch nicht betreffen dürfte. Vielleicht nennen sie es am Ende Majoran oder irgendwie anders. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie lokale Schwerpunkte bei der Einordnung von Videospielen von den Herstellern beachtet werden müssen und wie die für solche, ja, Stolpersteine sorgen. Wer sie noch nicht kennt, der kann sich ja mal unsere Well-Played-Folge zum Thema Spiele in andere Kulturen übersetzen anhören. In dem auf Englisch aufgenommenen Gespräch unterhält sich Jochen mit der Geografin Kate Edwards, die Spieleherstellern bei der Anpassung von Titeln in andere Kulturräume berät. Da lernt ihr noch viele weitere Beispiele kennen, die den Release von Spielen in anderen Ländern verhindert haben. Und dabei geht es nicht nur um Sachen wie eine harte Antidrogenpolitik und Morphium in Fallout 3, sondern etwa darum, dass in dem Spiel etwa auch Brahman-Kühe als hässliche Mutanten mit zwei Köpfen dargestellt werden. Für Hinduisten ist das ein Problem und für den Release des Spiels in Indien war das eine Hürde. Super spannende Folge, ich verlinke sie euch in den Shownotes. Minecraft-Entwickler geben Arbeit an versprochenem Grafik-Upgrade auf. Während der Spielemesse E3 2017 kündigte Microsoft die Xbox One X an, eine aufgebohrte Version der Xbox One mit Fokus auf 4K-Grafik. Neben vielen gezeigten Spielen als Showcase für die neue Konsole wurde auch Minecraft vorgeführt, um die Leistungsfähigkeit der Hardware zu demonstrieren. Konkret wurde vom Minecraft-Entwickler Mojang das sogenannte 4K Super Duper Graphics Pack für das Spiel angekündigt und im Rahmen der Messe auch gezeigt. Ein neues volumetrisches Beleuchtungssystem, neue Oberflächeneffekte, verbesserte Geometrie von Objekten, mehr Lichtquellen, bessere Schatten und besseres Wasser samt Spiegelungen. Das Upgrade machte die klötzchen Sandbox deutlich hübscher und optisch echt eindrucksvoll, ohne dem Spiel seinen einzigartigen Look zu nehmen. Erscheinen sollte das Grafik-Update-Paket noch 2017, aber es kam nicht. Auf Nachfrage äußerte sich 2018 ein Entwickler bei Reddit und erklärte, dass man noch schwer am Arbeiten sei und das Projekt mehr Aufwand mit sich brächte als ursprünglich angenommen. Die Grafik-Engine des Spiels war den neuen Features schlichtweg nicht gewachsen und sie sorgten sogar auf der Xbox One X für eine schlechte oder schwankende Performance. Das Super-Duper-Paket, das würde noch kommen, aber man arbeitet derzeit noch an anderen Baustellen, etwa der Switch-Version. Und am 12. August dieses Jahres gestand der Entwickler dann in einem Blogpost ein, dass das Vorhaben gescheitert sei. Es habe sich, Zitat, leider als technisch zu anspruchsvoll entpuppt, das Superduper Graphics Pack wie geplant ins Spiel zu integrieren. Zitat Ende. Die Arbeiten wurden eingestellt und man ergründe nun neue Wege, um Minecraft einen neuen Look zu spendieren. Und so endet ein wirklich spannendes und in der Branche relativ einzigartiges Projekt, das grundlegende Grafik-Upgrade eines seit Jahren laufenden Spiels. Naja, immerhin gibt es dank der Modding-Community zahlreiche Grafik-Mods und Minecraft-Shader, mit denen sich experimentierfreudige Spieler mit starken PCs ihr Minecraft hübscher modden können, bis hin zu futuristischer Raytracing-Beleuchtung. Irre ist das. Aber Konsolen- und Mobile-Spieler müssen halt weiterhin mit dem Standard-Look von Minecraft Vorlieb nehmen. Aber hey, der ist immerhin ein zeitloser Klassiker. Und nun Release-Termine. Und danach ist das Magazin vorbei und wie immer blicke ich hier kurz auf die interessanteren PC- und Konsolen-Releases der kommenden 14 Tage. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr. Und los geht's diesmal wieder mit einem Nachtrag. Ich weiß gar nicht, warum ich das in der letzten Folge nicht drin habe. Ich glaube, es liegt daran, dass der Epic Games Store irgendwie keine Release-Termine ankündigt. Oder sehr selten. Jedenfalls am 13. August erschien Rebel Galaxy Outlaw, eins dieser Weltraumspiele, in denen man Handel treiben, Ressourcen abbauen oder Gegner besiegen kann, mit einer Sandbox-Welt, mit allerlei Planeten und Raumstationen und Fraktionen und aufrüstbaren Schiffen und so weiter. Spielerisch ist das wohl recht nah an Privateer. Dazu gibt's eine Rache-Story und einen Hauch Wild-West-Stimmung. Das Spiel ist zunächst nur für den PC erschienen, via Epic Games Store, Konsolenfassungen sollen aber folgen. Am 20. August kommt dann Remnant From the Ashes vom Darksiders 3-Entwickler Gunfire Games, genau das Studio, das vor einigen Tagen an THQ Nordic ging. Die servieren mit Remnant einen Third-Person-Survival-Action-Shooter, so beschreiben sie das Spiel zumindest, indem man in einer vor Monstern überrannten Welt Portale in andere Dimensionen öffnet und dort Überraschung, gegen Monster kämpft. Das ist also ein Shooter, das hat Upgrade-Elemente, das hat Koop für bis zu 3 Spieler, das hat 3 Charakterklassen und das hat immer wieder neu generierte Missionen. Es ist also ähnlich wie Destiny oder Monster Hunter eins dieser As-a-Service-Spiele. Und immerhin, das Monster-Design in den Trailern, das wirkt richtig cool. Mehr vermag ich vorab nicht zu sagen. Remnant from the Ashes kommt für PC, Xbox One und PS4. Am 20. August erscheint auch noch das Roguelite-Action-Spiel RAD aus dem Hause Double Fine Productions für PC, PS4, Xbox One und Switch. RAD geschrieben. Das Top-Down-Action-Spiel entlässt euch als Held in eine recht bunte, prozedural generierte Apokalypse-Welt, Top-Down, in der ihr allerlei Gegner besiegen müsst und während des Runs immer weiter mutiert und neue Fähigkeiten freischaltet. Und freilich gibt es Permadeath und andere Roguelike-Elemente. Die Psychonauts-Entwickler sind hier also auf einem ausgetretenen Pfad unterwegs. Mal sehen, ob Red einer dieser Genrevertreter ist, bei dem man sich immer wieder sagt, hey, einen Run noch, dann gehe ich ins Bett. Am 22. August dann kommt Oninaki, ein Action-Rollenspiel aus Japan und zwar von der Tokyo RPG Factory, einem relativ jungen Square Enix-Studio, das bereits I Am Setsuna und Lost Sphere veröffentlichte. Auf den ersten Blick fällt der Titel durch einen eigenwilligen, sehr farbintensiven Grafikstil auf, spielerisch scheint es aber wie auch bei den anderen Spielen des Studios eher altmodisch auszufallen. Oninaki kommt für PC, PS4 und Nintendo Switch. Und am 27. August, da ist Großkampftag im Spielemarkt, da erscheint eine Menge. Etwa Wreckfest, das Crash-Rennspiel vom finnischen Studio Bugbear. Das ist für PC schon länger draußen, am 27.8. kommt es auch für Xbox One und PS4. Die PC-Fassung mag ich sehr gern. Sie sieht nicht spektakulär aus, sie fühlt sich aber famos an und ich hoffe, der Konsolenport gelingt dem Team, denn Rennspiele, insbesondere solche, in denen ein guter Spagat zwischen Arcade und Simulation gelingt, die gibt es auf Konsole und generell viel zu wenig. Dann verlässt am 27. August der Crytek-Shooter Hunt Showdown die Early-Access-Phase am PC und wird außerdem für die Xbox One veröffentlicht. Eine PS4-Version soll noch dieses Jahr folgen. Im Spiel jagt man mit einem Koop-Mitspieler Dämonen in einer düsteren Gruselwelt und darf dabei nicht zu auffällig vorgehen, denn noch weitere Spieleduos haben denselben Auftrag und stellen ebenso gefährliche Gegner wie die Monster im Spiel dar. Dann kommt am 27.8. auch noch Remedies, neuer Shooter für PC und Xbox raus, Control. Das ist ein Third-Person-Shooter oder Actionspiel, in dem wir die Direktorin eines US-Geheimdienstes oder einer Behörde spielen, die von einem übernatürlichen Ereignis heimgesucht wird. Das heißt, in dem Gebäude geht Ungeheuerliches vor. Und sie muss die Situation wieder unter die titelgebende Kontrolle bringen und nutzt dabei neben Schusswaffen und Deckungssystemen auch allerlei übernatürliche Fähigkeiten, die sie im Spielverlauf erlangt. Das erinnert alles recht stark an das jüngste Spiel der Alan Wake und Max Payne-Erfinder, den Zeitmanipulationsshooter Quantum Break. Aber immerhin, Control kommt ohne Realfilm-Zwischensequenzen daher. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Nächster Titel am 27. August ist Ancestors The Human Odyssey, das neue Spiel von Assassin's Creed-Miterfinder Patrice Désilets. Und darin spielen wir die Vorfahren der Menschen, erleben die Entwicklung vom Menschenaffen bis hin zum Vormenschen in einem Zeitraum von 10 bis 2 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Das Ganze ist ein Action-Adventure, in dessen Verlauf wir unser Territorium auf dem afrikanischen Kontinent erweitern, unseren Clan aufbauen, Wissen und neue Fähigkeiten erlangen und in einer widrigen Umwelt ums Überleben kämpfen. Es ist ein sehr eigenwilliges Spiel, das zunächst nur für PC und auch nur via Epic Games Store kommen wird. Versionen für PS4 und Xbox One folgen dieses Jahr. Und dann noch am 27. August WoW Classic. Abonnenten von World of Warcraft können ab dem Tag eine Reise in die Vergangenheit antreten und World of Warcraft so spielen, wie es anno dazumal im Jahr 2004 erschienen ist. Also mit der alten Spielwelt, mit den alten Raids, den alten Talentbäumen und so weiter. Und so bescheuert das klingt, es weckt ganz schlimm nostalgische Gefühle bei mir. Ich könnte also nacherleben, wie ich das damals für eine Weile megamäßig gesuchtet habe und das reizt mich. Aber hey, ich bleib besser tapfer. Nie wieder MMOs, habe ich mir gesagt. Und ich schaue stattdessen auf den 30. August, denn noch immer stehen Releases aus. Blair Witch etwa, für PC und Xbox One. Das Spiel versetzt euch in der Ego-Perspektive in den Gruselwald des damals extrem populären Horrorfilms von 1999. Ihr spielt darin einen Ex-Polizisten, der sich mit seinem Hund auf die Suche nach einem vermissten Teenager macht und der dann allerlei Unheimliches und Gruseliges erlebt. Das Spiel kommt von Bloober Team, den Machern von Layers of Fear 1 und 2 sowie Observer. Dann erscheint am 30.8. auch noch The Dark Pictures Man of Medin von Supermassive Games, den Machern des cleveren PS4-Horror-Adventures Until Dawn. Und Man of Medin folgt dessen Erfolgsrezept, indem ihr darin vor allem eine interaktive Story mit einem Hauch Erkundung und Quicktime-Events erlebt. Der Plot? 5 Touristen stranden im Südpazifik auf einem Geisterschiff und es entspinnt sich Dramatisches. Und unsere Entscheidungen beeinflussen dabei den Verlauf der Handlung sowie das Schicksal der Reisegruppe. Dafür gibt es dann sogar einen Koop-Modus, in dem man zeitgleich verschiedene Charaktere spielt und so gemeinsam brenzlige Situationen übersteht. Ich bin aber gespannt, ob das am Ende auch gut funktioniert. The Dark Pictures Man of Medin kommt für PS4, PC und Xbox One. Und zuletzt haben wir am 30.08. auch noch Astral Chain, ein Actionspiel von Platinum Games, exklusiv für die Switch. Die Story ist ziemlich wirr und handelt von mysteriösen Aliens, die mittels Dimensionstoren eine futuristische Stadt angreifen. Unsere Spielfigur gehört zu einer Polizeieinheit, die dieser Invasion mit einer humanoiden Waffe entgegentritt. Und diese Waffen kommen in der Form von, naja, allerlei Kreaturen daher, die an unsere Spielfigur angekettet sind. Ah, daher der Titel. Wir steuern beide Charaktere gleichzeitig und können denselben oder auch unterschiedliche Gegner angreifen. Und abseits von diesem Gimmick scheint es hier gewohnte Platinum Games Action-Kost zu geben. Also ein Kombosystem, effektreiche Inszenierung und schrill überzeichnete Charaktere. Tja, puh, das war's jetzt mit den Releases. Das war's mit Magazin Nummer 61. Ich packe jetzt mal meine Sachen für meinen Ausflug zur Gamescom. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und vielleicht sogar ein paar interessante Neuankündigungen und News von der Spielemesse. Wir hören uns dann bald wieder in einem unserer Podcasts oder spätestens am 30.08. beim nächsten Magazin, okay? Bis dahin.